Sonntagsversammlungen haben mit einer Anzahl von Leuten, ob das viel oder wenig sind, die da kommen und mehr oder weniger gesegnet hinein und hinausgehen, sondern eine Bewegung, die Welt verändert. Life Changers. Hat es das schon mal gegeben, eine Bewegung, die die Welt verändert hat? Okay. Erzähl, wo, wie, wann, wer?
Da hat es einen jungen Mann gegeben in Israel, der hat da voll umgerührt.
Ja, einen jungen Mann in Israel, der umgerührt hat. Geht es mit älteren Männern auch? Oder Frauen? Die Apostel, ja. So ein Haufen Galiläer. Aus der letzten Ecke der Welt. Ja, das, was bei uns die Burgenländer sind und in Deutschland die Ostfriesen, das waren die Galiläer in Israel. Und die kommen und verändern die Welt, sodass die, als sie irgendwo hinkommen, die Leute aufschreien, die Obersten, und sagen, jetzt sind die auch zu uns gekommen, die ganze Welt durcheinander bringen. Die Welt durcheinander bringen. Die Welt ist schon durcheinander in einer negativen Weise. Aber wir wollen sie positiv durcheinander bringen. Und ihr habt recht, in Apostelgeschichte gab es schon mal so eine Bewegung. Und wer von euch will, dass wir das wieder erleben? Okay. Halleluja. Also hier haben wir schon mal die gute Seite. Wie entsteht sowas? Wie entsteht sowas wie in der Apostelgeschichte? Eine Bewegung. Natürlich war es Gottes Plan, an Pfingsten den Heiligen Geist auszugießen und die Apostel rauszuschicken, und er hat sie vorher trainiert. Aber es gibt einige Dinge in der Apostelgeschichte, von denen wir lernen können. Ein paar Prinzipien. Das erste ist, alles, was in der Apostelgeschichte geschehen ist, war geboren im Gebet. Also, wenn ihr dieses Buch in der Bibel durchlest, dann seht ihr, am Anfang ist Gebet, in der Mitte ist Gebet, am Ende ist Gebet. Vor Pfingsten heißt es, die waren einmütig versammelt da in diesem Obersaal, 120 Leute. Und dann kam der Heilige Geist auf sie und sie gehen raus und fangen an zu predigen. Glaubt ihr, dass sie das so erwartet haben? Das Rauschen des Windes und diese Feuerflammen, und auf einmal reden sie in anderen Sprachen. Aber sie waren offen, sie haben mitgemacht. Zack, stehen sie da auf der Straße. Der Petrus überlegt noch kurz, was für Bibelstelle passt dazu. Ich meine, natürlich hat der Heilige Geist ihm das eingegeben. Joel. Das ist das, was ihr im Propheten Joel lest. Jetzt muss ich meine Brille aufsetzen. Das ist immer das Problem bei mir. Also sie waren wahrscheinlich überrascht. Und trotzdem, von dieser Kraft des Heiligen Geistes irgendwie überwältigt und überrascht waren, oder vielleicht gerade deswegen sind sie rausgegangen und haben angefangen zu predigen. Was war die Reaktion auf die Predigt? 3000 Menschen, okay, das war die eine Reaktion. Die haben sich taufen lassen, 3000, okay. Halt. Spott, wir sind ja besoffen. Was wollen denn die da? Und Verfolgung. Also, wir müssen schon die ganze Apostelgeschichte lesen. Diese Bewegung hat nicht nur die positiven Seiten gehabt, Gottes Wirken, Kraft, Macht, Vollmacht, Heilungen, Zeichen, Wunder und so, sondern da war auch Verfolgung. Entschuldigt, dass ich halt keine PowerPoint habe, aber ich verlasse mich auf den Heiligen Geist. Okay, sorry. Und was haben sie gemacht, als sie verfolgt wurden? gebetet. Und was haben sie gebetet? Was haben sie gebetet? Wisst ihr das? Gut bemerkt. Ja, die haben nicht gebetet, Herr, die sind so böse zu uns, nimm die weg oder irgendwas, sondern die haben gebetet, du bist der Herr, streck deine Hand aus, tu Zeichen und Wunder, mach noch mehr von dem. Bitte? Gib uns Freimut, gib uns Mut, ja, schenk, dass wir nicht uns verstecken oder den Schwanz einziehen, weil die jetzt auf einmal auf uns losgehen. Also sie haben nach Verfolgung gebetet, sie haben nach den Erfolgen gebetet. Es wird nur dann stressig, wenn wir Gebet als Leistung sehen. Ja, es geht nicht um eine religiöse Übung, sondern es geht um eine Kommunikation mit Gott. Eigentlich macht es ja unser ganzes Leben aus als Christen, oder? Dass wir kommen in eine Beziehung mit Jesus hinein, mit Gott hinein und reden mit ihm. Das ist was ganz Übernatürliches. Wir reden mit ihm, wir sind die ganze Zeit mit ihm verbunden. Und das machen wir manchmal alleine, manchmal zusammen. Gebet ist das, was der Anfang und was das Rückgrat, sage ich jetzt einmal, dieser Bewegung ist. Der Heilige Geist will mit uns zusammenarbeiten. Geschieht dann alles immer so, wie wir uns das vorstellen? Nö. Gott erhört unsere Gebete manchmal völlig anders, als wir es erwartet haben. Habt ihr schon gemerkt, gell? Er erhört uns und dann macht er irgendwas Komisches und wir denken, hey, ich wollte aber in die andere Richtung. Ups. Ja, das habe ich dieses Jahr eigentlich ganz praktisch erlebt. Ich war ja Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres und im Mai krank. Ah, das war letztes Jahr schon. Okay. Sorry, danke. Ja. Letztes Jahr. Und lag da im Krankenhaus und habe gedacht, und dann habe ich noch die Geschichte gelesen von dieser blutflüssigen Frau. Und ich habe fast zum Blären angefangen. Ich habe mir gedacht, Herr, ist irgendwie das kann doch wohl nicht wahr sein. Da heilst du diese Frau, die rührt dich an und ich liege da krank da. Ich rühre dich auch an. Ach was, ja. Und in diesen Krankenstand hinein kam auf einmal ein E-Mail oder was immer auch von Christoph Brucks, von Freund aus der Schweiz, der mich gefragt hat, ja, hättest du irgendwie Interesse, dass wir da in Österreich, Deutschland, der Schweiz irgendwie was in Bewegung bringen. Ich habe gesagt, nee, ich habe gerade was in Linz angefangen und ich möchte, dass da erstmal, ich kann, okay. Und habe das vergessen. Es war Fußball-Weltmeisterschaft da noch. Also ich war im Krankenstand, es war Fußball-Weltmeisterschaft und ich habe jetzt keine Zeit gehabt für geistlich. Nein. Aber irgendwie war ich beschäftigt, abgelenkt. Ja. Und eines Morgens liege ich im Bett und dann kommt auf einmal der Fluri Bertsch rein zu mir ins Schlafzimmer, rüttelt mich und sagt, Reinhard, steh auf, wir brauchen dich da, komm. Ich mache die Augen auf und suche den Fluri Bertsch. Und kann ihn nirgends entdecken. Dann habe ich mir gedacht, was bedeutet das jetzt, Herr? Und dann fiel mir der Christoph wieder ein mit seiner Anfrage. Und dann habe ich ihm ganz kurz geschrieben, vielleicht sollte ich meine Meinung ändern. Hab einen Traum gehabt. Und er schreibt zurück, haben wir den auch erfahren, den Traum? Oder ist der geheim? Dann habe ich ihm zurückgeschrieben, was ich geträumt habe. Und daraufhin schrieb er mir, was er für Träume gehabt hat. Und so sind der Christoph, der Günther und ich eigentlich zusammengekommen. Wir haben uns vorher jetzt eigentlich nie persönlich getroffen. Also wir haben uns über Facebook und Internet und so kennt, aber sonst nicht. Das erste Mal getroffen haben wir uns dann im November. Da war der Frank auch dabei. Ja, so entstehen Dinge und da sind wir schon beim zweiten Punkt. Der erste Punkt ist Gebet. Geboren wird eine Bewegung im Gebet. Das zweite ist, wenn wir die Apostelgeschichte anschauen, sie werden geleitet vom Geist. Und das ist bei uns auch passiert und wir möchten, dass das jetzt nicht nur uns passiert und wir die Leute sind, die irgendwie die Träume haben oder so, sondern dass das freigesetzt wird und mehr Leute das haben. Wer von euch hat Träume, Missionen, Bilder? Yes! Ja. Prüft, ob die von Gott sind, bitte. Das meine ich jetzt ernst. Okay? Wie? Oh, okay, das wäre jetzt eine nächste Predigt. Ich würde mal sagen, anhand von der Bibel. Alles, was der Bibel widerspricht, glaube ich, ist nicht von Gott. Und redet mit irgendjemandem drüber. Ja. Ja, vor allem denke ich, dass es bestätigt. Dass es bestätigt wird von, nicht nur von anderen Träumen, sondern von Geschwistern und vom Wort Gottes. Ja. Okay, so viel, aber das ist ein guter Tipp für die nächste Predigt. Aber wenn ihr jetzt durch die Apostelgeschichte durchgeht, immer wieder passiert dasselbe, dass übernatürliche Führung stattfindet. Der besten gefällt mir ja der Philippus, ja, kennt die Geschichte. Ja, einmal. Ja, bin ich sauer. Also ich kenne jemanden, der das mal erlebt hat. Aber wahrscheinlich ist es noch cooler, wenn man das selber erlebt. Der Kämmerer aus Äthiopien zieht durch die Wüste, ein ganz einsamer Weg und auf einmal ist der Philippus da am Wegesrand. Ja? Oder Cornelius. Der Petrus hat einfach Hunger. Ja? Er betet und ist... Also ich kann es ja gut mitfühlen mit dem Petrus. Ich glaube, dass der abgelenkt war. So wie ich manchmal abgelenkt bin. Nämlich durch seinen Hunger. Er betet, liegt auf dem Dach und betet. Und der Magen knurrt und auf einmal sieht er ein weißes Tuch mit lauter nach jüdischem Gesetz unreinen Tieren. Und sein erster Gedanke: Im Namen Jesu, Teufel, weg! Oder so, ja. Also das war irgendwie, ja, oder nicht doch, dass das von Gott ist. Er sagt, ich habe noch nie was Unreines gegessen. Und dann kommt es wieder. Und dann sagt der Heilige Geist noch, nimm und iss. Wow. Eigentlich hätte ich mich schon auf die Spaghetti gefreut, aber naja, gut, er hat keine Spaghetti gegessen wahrscheinlich. Aber und dann rätselt er, geht noch runter. Und während er noch rätselt, sagt Gott zu ihm, was ich reingemacht habe, sollst du nicht unrein nennen. Und dann kommt er zum Cornelius und da kommen die ersten Heiden zum Glauben. Oder beim Paulus, der Ruf nach Mazedonien, ja, die wollen dahin gehen. Heilige Geist sagt, nee, stopp. Dann wollen sie dahin gehen. Nee, stopp. Und in der Nacht hat er einen Traum, wo ein Mann ihn ruft, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Also das ist, was in der Apostelgeschichte ständig vorkommt, ist übernatürliche Führung und Heilung. Das sind die zwei Sachen, wo dauernd Leute zum Glauben kommen. Ja? Sie werden zu irgendjemand übernatürlich hingeführt, predigen, die Leute bekehren sich. Sie werden kommen zu jemandem hin, heilen ihn, der bekehrt sich. So geht das dahin. Wie schaut es bei dir aus? Bin noch nicht ganz da, aber es wird immer besser. Der dritte Punkt, also erstens war geboren im Gebet, geleitet vom Geist. Und das dritte, was in der Apostelgeschichte, meine ich auch, zu entdecken vorkommt, Gruppen und nicht Einzelpersonen. Wie haben wir das gemacht? Oder ist es meistens gemacht worden in der christlichen Szene in den letzten 50 Jahren? Soweit ich mich erinnern kann. Ich bin schon so alt, ja. Ich muss eine Frau aussuchen. Ja? Ja, okay. Ich erzähle dir von Jesus. Du bekehrst dich, oder du willst dich bekehren?
Ja.
Okay, so. Jetzt habe ich hier die Birgit. Sie ist gläubig. Aber wo ist, hast du Familie?
Ja.
Wo ist denn die? Oh. Aber so haben wir das oft gemacht. Wir sind irgendwie zu Menschen, die irgendwie offen waren, hingekommen. Die sind gläubig geworden. Und dann haben wir gesagt, so und jetzt gib fest Zeugnis, wenn du heimkommst. Aber pass auf, dass du nicht mit den schlimmen Leuten einlässt. Und die haben Zeugnis gegeben. Und nach mindestens einem Jahr waren die in ihrer alten Kultur überhaupt nicht mehr verwurzelt, aber dafür in der neuen christlichen, vielleicht sogar freikirchlichen Kultur. Und wie soll jemand, der keine Ahnung hat von Gott, in so eine Kultur reinkommen? Schwer, ha? Also bei den ersten Christen war das leichter. Hey. Die waren ja alle Juden, die haben irgendwie so einen Vorbau gehabt. Oder Unterbau. Vorbau ist falsch, ja. Okay. Aber wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann dann wäre ich zuerst zu ihm gegangen. Egal, ob sie offen ist oder nicht. Es klingt jetzt revolutionär für unsere Gender. Zeit. Bist du offen?
Für alles.
Ich habe gehört, wer für alles offen ist, kann irgendwo nicht ganz dicht sein. Na, okay. Aber wisst ihr, es ist egal, mit wem ich besseren Kontakt habe oder nicht. Ich glaube, dass es wichtig ist, ganze Gruppen anzusprechen. Familien. Also wenn man in der Apostelgeschichte, ihr dürft euch wieder hinsetzen. Müsst nicht. Wenn wir in der Apostelgeschichte schauen, dann lasst immer das ganze Haus sich taufen. Also das ist nicht so zitzelweiß gegangen, sondern das war, glaube ich, auch das Ziel der Apostel. Jesus spricht vom Haus des Friedens oder von der Person der Ehre. Vielleicht werdet ihr eben sagen, ja, aber schau doch, der Cornelius war ja auch ein Einzelner. Und wen gab es da noch? Den Kämmerer aus Äthiopien, das waren doch auch Einzelpersonen. Ja, genau. Aber das waren Einzelpersonen, die Zugang gehabt haben oder ein Schlüssel waren für eine ganze Volksgruppe. Ja, der Cornelius war ein römischer Hauptmann. Der hat schon einige gekannt und einige haben ihn gekannt. Und zumindest seine ganze Familie. Und vermutlich auch sein ganzer Haushalt, also wenn es heißt sein ganzes Haus, da war alles dabei, ja, vom Kleinkind bis zum Großvater. Und wisst ihr, bei uns war die Kultur früher ja auch noch ein bisschen anders, diese Single-Haushalte gibt es ja noch nicht so lange. Bei uns war früher die Kultur eher so Großfamilie, ja, bäuerlicher Raum. Gibt's nicht mehr, aber gibt es trotzdem irgendwie Sippen oder Clans, wo man reinkommen könnte? Habt ihr eine Idee? Bitte?
Der linke Sektor im Jugendkreis, den ich mir leid.
Der linke Sektor. Jetzt wisst ihr, warum ich mich da hingesetzt habe. Ich will den linken Sektor erreichen. Ihr seid eh schon ein bisschen in die Jahre, aber der linke Sektor, der hat Bedeutung. Ich sag's euch, das ist, ich meine das ernst, ja. Jesus sagt im Missionsbefehl, wir sollen hingehen zu allen Völkern, das heißt eigentlich zu allen Ethnien. Und ich glaube, dass man da ruhig das rauslesen kann oder reinlesen. Alle Volksgruppen. Und ich würde sagen, es gibt heute, zumindest bei uns hier in Europa, auch soziale Volksgruppen. Ja, die sind vielleicht keine Verwandten, aber sie haben eine gemeinsame Kultur. Zum Beispiel alle, die in die Bibliothek in Marchtrenk gehen. Oder Rocker, ja. Wer von euch will Rocker erreichen? Okay. Oder Türken. Das ist jetzt wirklich Erfolg, ja. Also was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass es sehr wenig Frucht bringt, wenn wir Einzelpersonen irgendwie aus ihrem ganzen Umfeld, ihrer Kultur herausreißen, die dann sozusagen, irgendwie ihr was beibringen und sie dann wieder zurückschicken. Sondern in dem Umfeld, in dem die Personen sind, kann ich von außen so als Coach ein bisschen zur Seite stehen und beten, dass diese Person ihr ganzes Umfeld verändert. Das ist der Plan. Okay. Und in der Apostelgeschichte hat er funktioniert. Wobei man das immer diese Dings abwägen muss. Ja? Einerseits die Leitung durch den Geist und dann bestimmte Gruppen. Ich glaube, dass der Heilige Geist dann einem auch bestimmte Personen oder Personengruppen aufs Herz legt. Geboren im Gebet, geleitet vom Geist, Gruppen, nicht Einzelpersonen und was ganz Wichtiges, Gehorsam und nicht Wissen. Unsere Kultur ist wissensorientiert, oder? Habt ihr das irgendwie schon gemerkt? Bildung ist alles. Ist auch wichtig, ja. Wir wollen ja nicht ungebildet sein. Wir sagen auch nicht, dass Bildung Sünde ist. Nicht, nein. Aber wenn, ich habe das erlebt, wenn du in der Gemeinde, wenn du ein bisschen was warst, nicht auf den Mund gefallen bist, kannst du weit kommen. Ich meine, irgendwann stoppt Gott die, wenn es nur das ist. Das glaube ich schon. Aber es ist kein Zeichen von geistlicher Reife, dass man da vorne steht und predigen kann. Das betrifft jetzt nur mich, euch natürlich nicht. Bei euch wahrscheinlich schon. Meiner Meinung nach ist die Kultur der Bibel nicht wissensorientiert. Zumindest nicht so, wie wir es verstehen. Wir haben mehr so diesen griechischen Stil, ja. Seminare von der Wiege bis zur Bahre. Stopfen wir uns mit Wissen voll und kommen nicht dazu, das zu verdauen, ja. Und das sind dann die Sachen, wo man irgendwie, da entstehen dann die sogenannten, nein, das sage ich jetzt nicht. Es ist gefährlich. Ist schon gut, wenn man was weiß. Aber die Bibel ist nicht in erster Linie da, damit wir unsere Bildung und unser Wissen vermehren, sondern damit unser Leben verändert wird. Hat schon der Finney gesagt. Also das heißt, es bringt dich nicht weiter, wenn du die ganze, also ihr wisst ja, ich kenne viele Bibelstellen, viele Bibelverse. Das ist bei mir, weil meine Frau hat mir mal die Bibel auf den Kopf gehauen. Seitdem ist alles da drin. Also ist übernatürlich. das traue ich mir sagen, weil es nicht da. Okay. Ich glaube, dass Gott will, dass wir dass wir das, was wir wissen, auch umsetzen. Und darum geht's. Also Gehorsam, nicht nur Wissen. Wir müssen schon was wissen, sonst können wir es nicht umsetzen. Ja? Versteht ihr, was ich sage? Sagen wir mal nicht gehorsamsorientiert, das klingt so. Sagen wir liebesorientiert. Wenn ich jemanden lieb habe, dann will ich ihm doch gefallen, oder? Also, ich halt. Und Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr mich lieb habt und tut, was ich sage. Oder, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Ich erlebe das so, dass viele Menschen, wenn sie die Bibel lesen, ich würde das mal ein bisschen verallgemeinern, viele Menschen, wenn sie die Bibel lesen, möchten sie gerne verstehen. Und auch der Philippus fragt den Kämmerer, verstehst du denn, was du da liest? Und bis zum gewissen Grad ist es auch notwendig, etwas zu verstehen. Wichtig ist, um es zu verstehen, es zuerst einmal zu lesen. Also das erlebe ich auch immer wieder, dass Leute etwas lesen und dann Romane darüber erzählen, von was gar nicht da steht. Also das Phänomen ist für mich immer noch unglaublich, aber es gibt's. Okay, vielleicht liest du nur einen Vers am Tag, aber du setzt ihn um. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Herr, was soll ich denn lesen? Ja, lies mal Johannes 13, 34. Was steht denn da? Na, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt oder so irgendwas. Ich weiß das, weil den Vers habe ich mal aus der Bibel rausgeschnitten. Nein, nicht aus alle. Der, die ich damals gehabt habe, das war so ein dicke Luther mit Goldrand. Das Blöde ist, dass ich nicht daran gedacht habe, dass ich den Vers von der anderen Seite auch mit rausschneide. Nein, aber im Ernst, ich habe mir gedacht, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Da haben wir gedacht, das ist ein also entweder stimmt die Bibel nicht oder die Christen nicht. Okay. Im 34 steht, wir sollen einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Okay. Ich habe beide rausgeschnitten. Vor allem, weil ich das nicht gesehen habe. Ich habe das nicht gesehen, dass die Christen sich lieben. Ehrlich, ich habe mir gedacht, also ich habe noch nie mehr Streit und Blödsinn erlebt als bei den Christen. Und dann habe ich mir gedacht, müssen wir die Bibel korrigieren. Dann fiel mir ein, dass das ja nicht an der Bibel liegt, an dem, was Jesus sagt, sondern vielleicht an den Jüngern, dass sie nicht Jünger sind oder so. Ich habe es dann wieder eingepickt mit Dixo. Ungefähr noch 3-4 Wochen. Ja, Gott hat dann gesagt, also das geht nicht, dass du anfängst, mein Wort auseinanderzuschneiden. Wenn, ist nichts mehr über. Nicht mein Wort sollst du verändern, sondern dich. Und dann habe ich gedacht, okay, also vielleicht sollte ich anfangen zu lieben. Okay, das wollte ich eigentlich sagen ursprünglich. Ich wollte sagen, ich lese den Vers, ich soll meine Mitchristen lieben, wie Jesus mich geliebt hat. Also fange ich doch mal damit an. Na gut, jetzt ist der Vers sehr, sehr weitreichend. Was heißt denn das jetzt? Jesus, wie soll ich denn jetzt machen? Ich will jetzt umsetzen. Ich will jetzt meine Geschwister lieben. Geh zum Harald und bring ihm ein Handtuch. Oder sowas, ja? Also das heißt, wenn ich anfange, das Wort ernst zu nehmen und irgendwie zu sagen, Herr, wie soll ich das denn umsetzen? Dann gibt mir Gott einen Weg oder zeigt mir, wie ich das umsetzen kann. Versteht ihr? Dann scheitert es nicht da an Gott, sondern vielleicht an mir, dass ich nicht genügend nachfrage. Wenn du einen Vers in der Bibel liest, dann gehorche ihm in den nächsten 24 Stunden. Weil sonst hast du ihn wieder vergessen. Und ich habe das gemerkt bei mir, wisst ihr, ich bin ja so ein Bücherfresser, ja? Und irgendwie wird mir immer klarer, bevor du das nächste Buch liest, lieber Reinhard, setz mal das Vorletzte um. Bevor du auf die nächste Konferenz fährst, mach mal das, was der Reinhard am Sonntag gesagt hat. Bevor du dieses oder jenes, versteht ihr? Es geht darum, in diesem Kontakt, im Gebet mit Gott zu bleiben, aber das hört nicht auf beim Gebet. Das hört nicht auf beim geleitet werden durch den Geist. Es geht darum, dass wir Jesus auch gehorchen und ihm wirklich nachfolgen, da wo wir sind. In der Arbeit, in der Familie, mit den Leuten zusammen, mit denen wir den Glauben leben. Wo immer das ist. Okay, noch ein letzter Punkt, der ich glaube, in der Apostelgeschichte zu erkennen, dass es Glaube war, der diese Bewegung in Gang gebracht hat. Glaube oder Vertrauen auf Jesus, auf den, der alles in der Hand hält, der mit mir ist und der mich gebraucht und schickt und hinter mir steht, der bestätigt, was ich sage. Glaube und nicht Macht, Größe oder Einfluss. Gibt es im Alten Testament ja diesen schönen Vers in Sacharja: Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Und ich habe manchmal so das Gefühl, manche Christen glauben, ich glaube schon, dass wie soll ich das jetzt sagen? Die ersten Jünger und Apostel waren keine politisch einflussreichen Leute. Sie waren keine Promis und hatten keine Medienpräsenz. Die haben keine Internetseite gehabt. Nicht eine einzige. Da hat es Internet noch nicht gegeben, ich weiß. Aber das waren Galiläer. Das waren Fischer und Handwerker. Das waren einfache Leute. Und die haben die Welt verändert. Vielleicht gerade deswegen. Jemand hat mal gesagt oder erzählt, die in Indien Gemeindegründungsbewegungen begleitet haben, dass die Leute, die am gebildetsten sind, und ich spreche jetzt wieder nicht gegen Bildung, ich will das nicht ausspielen gegeneinander, aber manchmal ist uns wirklich unser Verstand im Weg, die Leute, die am einfachsten waren, haben am schnellsten das umsetzen können, was sie gelernt haben. Da sind am meisten Gemeinden entstanden, die haben die meisten Wunder erlebt. Weil sie einfach Gott beim Wort genommen haben und gesagt, ich vertraue dir. Sag, ich mach das. Ja, bei mir fängt es ja schon an mit der Sprachenrede, ja. Ich gehe da hin und her in mein Gebetskammerl und sag, spreche in Sprachen. Und auf einmal kommt mein Verstand und sagt, Reinhard, was machst denn du da? Oder vielleicht ist es auch der Teufel, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist mein Verstand. Was machst du denn da? Du verstehst da kein Wort und redest die ganze Zeit vor dich hin. Du Brabler! Was soll denn das, ja? Inzwischen habe ich schon gelernt, da auch Gott zu vertrauen, dass er mir diese Gabe gegeben hat. Nicht Macht, nicht Größe oder Einfluss verändern die Welt, sondern die Bewegung, die das Gesicht der Welt verändert hat, hat angefangen mit ganz einfachen Leuten wie du und ich. Also manche von euch sind ja vielleicht nicht einfach, aber ich. Wir müssen nicht erst eine Megagemeinde sein, um was zu bewirken. Wir müssen nicht cool sein, wir müssen nicht mächtig sein, wir müssen nicht einflussreich sein. Paulus hat sogar vor dem Kaiser Zeugnis gegeben. Okay, das ist vielleicht nicht so unsere beliebte Art, wie wir da hinkommen, wollen zu jemandem, ja, dass man zuerst verhaftet wird und dann eingesperrt und dann irgendwie dann in Rom auch noch eingesperrt ist. Oder haben sie laufend Leute im Gefängnis bekehrt. Hey, das ist der beste Boden für Veränderung. Also ihr wisst ja, Mist ist ein guter Dünger. Und Leute, die viel Mist in ihrem Leben haben, sind auch guter Dünger für das Reich Gottes. Okay. Jetzt habt ihr genug gehört, oder? Jetzt müsst ihr es umsetzen. Ganz einfach. Wie kann man das jetzt ganz einfach umsetzen? Ich würde sagen, das Allereinfachste ist, lernen auf Gott zu hören. Was ist da schwer? Ist das schwer? Okay. Gut, das wird die vielleicht wird das die nächste Predigt. Auf Gott hören. Und dann einfach das tun, was er sagt. Vielleicht habt ihr das letzte noch nicht getan, deswegen sagt er nichts mehr. Okay. Okay. Bitte? Okay. Gut. Ja, das Seminar, ja. Okay.